Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sonne über Altona. Ich sitze wie immer Alina gegenüber. Hallo, Alina.
Hallo, Tim.
Und heute ist unser Thema Abtreibung.
Yay, Fun-Thema.
Ja, so ist es nun. Wir suchen uns natürlich auch die unbequemen Themen aus. Also auch anlässlich, also man muss ja gucken, worüber genau man redet. Die aktuelle Diskussion geht ja vor allem viel um 219a, also STG Paragraph des Strafgesetzbuches, der für Ärztinnen und Ärzte die Werbung in Anführungszeichen, ganz grob gesagt, verbietet. So, aber wir wollen grundsätzlich ja darüber reden, auch aus feministischer Sicht natürlich, weil das ist ja ein sehr eng angekoppeltes Thema. Ja, oder? Möchtest du anfangen, inhaltlich darüber zu reden, über das Thema? Weil du ja auch eine Frau bist.
Ja.
Und nicht deswegen, keine Ahnung. Du wolltest das auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Ja, ich wollte sehr gerne über dieses Thema sprechen und finde cool, dass wir das heute machen, weil mir aufgegangen ist in den letzten Jahren oder das erste Mal so diffus vor ein paar Jahren, dass ich zwar überzeugt pro-choice bin, was bedeutet, also das ist so ein Ausdruck dafür, um zu sagen, dass man dafür ist, dass Frauen sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden können, aber dass ich gar nicht so richtig weiß, warum. Also ich habe mich da noch nie so mit beschäftigt. Ich habe noch nie da mit Leuten drüber diskutiert, weil ich natürlich auch irgendwie ein feministisches Umfeld habe, wo ich gar nicht in die Situation komme, dass Leute dagegen argumentieren würden oder einfach dagegen sind. Habe mich jetzt für diese Folge eben damit beschäftigt und ich muss sagen, dass ich echt erschüttert war darüber, wie wenig ich wusste. So ein bisschen erinnert mich das daran an unsere Folge zu Safer Sex, weil ich auch da schon meine Unkenntnis über bestimmte Dinge preisgegeben habe und ich tue es jetzt auch hier. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland eine Straftat, die unter bestimmten Umständen straffrei ist. Und das wusste ich überhaupt nicht. Also das ist zum Beispiel was, wovon ich keine Ahnung hatte. Und das finde ich sehr interessant, denn ich bin eine Frau, ich habe eine Gebärmutter und wenn man Sex mit mir hat, dann kann ich schwanger werden. Und da nicht so viel zu wissen, ist natürlich schon irgendwie ein Ding. Also ich war ein paar Mal in der Situation, dass ich Angst hatte, dass ich ungewollt schwanger bin, mit auch in allem drumherum, mit dann halt Tests und oder Pille danach, etc. Und da habe ich für mich sozusagen drüber nachgedacht, dass ich auf jeden Fall abtreiben würde. Aber ich habe das einfach auch so als gegeben genommen, dass ich das halt auch kann. Und jetzt, wo ich mir zum ersten Mal diesen Paragraph 219 durchgelesen habe, der ja im Strafgesetzbuch steht, da war ich echt ein bisschen schockiert. Also das steht halt erstmal, ja, das wird halt mit Freiheitsstrafe.
218 meinst du jetzt?
218, ja, genau, stimmt. Paragraph 218. Ja, das wird halt mit, wenn die Schwangere selber den Abbruch vornimmt, kann es mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr belegt werden. Also wo man das liest und denkt, hä? Was? Wie? Und dann kommt halt eben diese Ergänzung, dass es unter Umständen straffrei ist, nämlich wenn man sich beraten lassen hat, wenn man das dem Arzt, der Ärztin sagen kann, bla 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 bla.
Da muss ich kurz juristisch einschreiten.
Also, ja, bitte?
Es gibt einen Unterschied im Strafrecht zwischen, es ist tatbestandslos, was man macht, und dann, dass es straffrei ist. Also das ist eine technische Unterscheidung, es kommt aufs Gleiche raus, nur es ist, philosophisch ist es schon ein Unterschied, ob das jetzt den Tatbestand verwirklicht oder nicht. Weil es gibt so den lustigen Unterschied zwischen einer tatbestandsausschließenden Einwilligung.
Einer tatbestandsausschließenden Einwilligung.
Genau, und dann gibt es das eines Rechtfertigungsgrundes. Also es gibt zum Beispiel Notwehr, das ist halt ein Rechtfertigungsgrund, ne?
Ja.
Wenn mich jemand angreift, kann ich den auch zurück angreifen. Aber dann gibt es Sachen, die kann man, wenn ich das mache, aber die andere Person vorher fragen, die sagt ja, dann ist gar nichts da, was man irgendwie anprüfen könnte. Jetzt so, ist jetzt so ein juristisches Ding. Muss ich jetzt einmal darauf hinweisen, weil das so die Feinheiten sind. Vielleicht kommen wir da auch noch auf was zu sprechen, weil es gibt in 218a in dem Privilegierungstatbestand, so heißt das dann.
Wenn das, wie heißt das, Privilegierungs was?
Privilegierungstatbestand.
Privilegierungstatbestand?
Also Tatbestand ist was, für das man bestraft werden kann, aber erstmal ist das ein neutraler Begriff. Auch der Kaufvertrag, den wir erkennen aus dem BGB, 433 BGB, das ist auch ein Tatbestand, der erfüllt ist oder nicht. Also es ist immer nur Tatbestand und Rechtsfolge. So ist das halt im Juristischen. Und der 218a ist halt Privilegierung, das heißt, Es ist entweder, wenn die Voraussetzungen da erfüllt sind, erfüllt man entweder den Tatbestand nicht oder aber man ist straffrei nach 218.4, nämlich zum Beispiel. So, das ist nämlich...
Was ist 218.4?
Ja, also erstmal sind das ja die ganzen, ist das ja das, wird in 218a die Beratungslösung, wie das ja hier heißt in Deutschland, quasi aufbereitet, ausgestaltet. Und dann, das ist das mit der Beratung, wo man zu so einer Stelle hingeht und dann kriegt man einen Beratungsschein und dann darf man zum Arzt und abtreiben lassen innerhalb der ersten 12 Wochen. Und 218.4, interessanterweise, sagt, dass die Schwangere auch nicht strafbar ist. Also nicht, sie erfüllt den Tatbestand, aber sie kann nicht bestraft werden danach, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach einer Beratung vorgenommen worden ist, aber auch 22 Wochen schon verstrichen sind und nicht nur 12. Und ich habe mich erst gefragt, wozu ist das denn jetzt da? Und das ist mega interessant, weil nach 218a, wenn man das eigentlich macht nach der Beratungslösung, kann der Arzt nicht bestraft werden, auch nicht, weil wird ja keinen Sinn machen zu sagen, ja, die Schwangere ist, die ist frei, aber der Arzt muss jetzt ins Gefängnis.
Ja.
Oder hat diesen Tatbestand erfüllt. Und 218a4 ist dafür gedacht, dass auch nach der Frist Frauen ins Ausland gehen können, aber dann straffrei sind. Und im Ausland gibt es halt auch Ärzte, die dann nationalem Recht machen können.
Ja.
Und weil natürlich man nach 218a4 in Deutschland keinen Arzt finden würde, weil er sagt, ja, danke, ich riskiere doch nicht, hier ins Gefängnis zu gehen für deine Abtreibung. So. Und dafür ist es da.
Okay.
Ja, so, sorry, kleiner Ausflug.
Ja, nee.
Aber wir haben jetzt schon mal ein paar Sachen kennengelernt.
Ja, finde ich total gut. Also ich finde einfach auch sehr interessant. Ich finde, man merkt schon, wenn wir da so drüber reden. Ja, ich nehme das so als habe das immer so als völlig klar und gegeben angenommen, dass ich einen Abbruch vornehmen kann, wenn ich das möchte.
Hm.
Und wenn wir da so drüber reden und dann fallen so Begriffe mit straffrei und Straftat und so, dann checkt man ja schon, okay, das ist gar nicht so einfach. Und ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht, dass ich. Ich habe mir jetzt auch dieser Beratungsparagraf, der eben diese Beratungslösung da vorschlägt, da steht ja sogar drin, das habe ich mir auch zum ersten Mal jetzt durchgelesen, diese Beratung soll darauf hinwirken, dass die Schwangere sich für das Kind entscheidet.
Ja, habe ich auch gelesen, fand ich auch krass.
Das ist doch super krass.
Ja.
Also da steht dann auch, ja, dass sie soll, diese Beratung soll ihr helfen, eine verantwortungsbewusste Entscheidung für sich und das Kind und andere zu treffen. Aber da steht explizit drin, das soll dabei rauskommen. Und da ist echt so, da finde ich dann merkt man mal wieder, ja, was will ich eigentlich sagen, was man da merkt, dass Freiheiten nicht selbstverständlich sind, dass die erstritten werden müssen, dass das Private politisch ist, dass es wichtig ist, an Themen dran zu bleiben, dass Feminismus notwendig ist, dass man mal merkt, so wie könnte es woanders sein? Ich bin das halt so gewohnt, dass ich halt so eigentlich die ziemlich große Freiheiten so in Deutschland habe. In natürlich habe ich sie auch durch andere Gründe, dadurch, dass ich zum Beispiel weiß bin und andere Privilegien habe. Aber das ist schon ziemlich krass. Und da auf einmal, ich glaube, es gibt keinen anderen Bereich, wo der Staat so in mein Leben rein vorwirkt, oder?
Ja, ist schon ziemlich direkt, nicht? Also ganz wie also ja, in der Eingriffstiefe kann man das schon sagen wahrscheinlich, ja.
Vielleicht sagen wir es nochmal ganz kurz. Es gibt vor allem zwei Möglichkeiten abzutreiben, die gemacht werden, die angeboten werden und die Frauen in Anspruch nehmen. Die eine ist per Absaugung, also da werden Instrumente in die Gebärmutter durch die Vagina eingeführt und der bereits eingenistete Embryo abgesaugt. Und es gibt die Abtreibung per
Medikamentös.
Es gibt die medikamentöse Abtreibung, wo verschiedene Medikamente eben genommen werden. Und das ist alles halt überhaupt kein Spaß. Das ist das Gegenteil von irgendwie einem kleinen Eingriff. Also das...
Es wird schon angeboten gemacht, aber niemand wird es leichtfertig machen. Das ist ja
das, genau. Das ist ja, nein, das ist nicht irgendwie Zähnebleachen. Das eine ist halt eben ein Eingriff in deine intimsten Körperregionen. Und das andere ist mit total starken Nebenwirkungen verbunden. Frauen müssen teilweise später noch irgendwelche Zellreste von diesem Embryo irgendwie in der Toilette finden, haben starke Blutungen, super viel Übelkeit. Ja, das ist einfach, das schließt sich der Kreis mit dem, worüber wir eben geredet haben. Da gibt es einfach viel zu wenig Wissen und Willen, sich mit der Lebensrealität von Frauen auseinanderzusetzen. Wollen wir mal zu Argumenten kommen?
Ja, Ja, passt eigentlich ganz gut, genau. Weil ich wollte jetzt noch auf das, genau, auf das Gesetzding eingehen, aber das kommt ja daher. Ja, genau. Ich habe noch was zu diesen Beratungsdingern.
Ja.
Also, aber jetzt haben wir schon drüber geredet und du hast ja gesagt, dass es in dem Paragraph steht auch, die sollen darauf hinwirken, dass im Prinzip die Frau sagt, ja, ich kriege das Kind doch. Es gab so einen BuzzFeed-Artikel, der auch nicht so gut war, verlinke ich auch, glaube ich, nicht, zu, es gibt also ein Verein, also man muss eine anerkannte Beratungsstelle sein, damit man diesen Schein kriegt und das halt nach diesem Gesetz läuft. Ja. Es gibt ja extra das Schwangerschaftsberatungskonfliktberatungsgesetz dafür. Und so, das gibt halt Vereine und der eine, der das macht, heißt Pro Familia. So.
Kenne ich.
Ja. Genau. Und es gibt noch einen anderen Verein, der heißt Pro Femina und die sind halt harte Abtreibungsgegner.
Ja.
Und fangen quasi Frauen ein, ohne denen richtig zu sagen, dass sie diesen Schein nicht ausstellen können.
Mhm.
So, was ja so.
Mhm.
Also, ne, und das ist ganz klar darauf ausgelegt. Es gibt ja auch so Domains, wo man sich vertippt, Amazon-irgendwas.de, und dann kauft man da was und dann wird man betrogen, so. Und das, ob es ein Skandal ist oder nicht, keine Ahnung, weil es ist ein Verein, die können machen, was sie wollen, natürlich, ne. Man muss natürlich, keine Ahnung, was man gegen so einen Verein machen kann. So, das ist eine Sache, die, natürlich sind die Menschen, ich finde die nicht cool, die es machen, aber okay. So. Und dann aber ein halber anderer Skandal fand ich eigentlich, stand da so dabei. Es gibt Beratungsstellen, offizielle, von der katholischen Kirche, die aber grundsätzlich aus Überzeugung keine von diesen Scheinen ausstellen. Das heißt, wenn du da hingehst, zu einer anerkannten Beratungsstelle, kannst du danach, egal was du machst, kannst du nicht danach zum Arzt und abtreiben.
Ja, aber das geht ja nicht.
Und die sagen dann, ja, das sagen wir den Frauen aber auch sofort. Das ist so, okay, wenn ihr sagt, ihr denkt über Abtreibung nach, aber dann sagen die, bei uns kriegt ihr diesen Schein nicht. Aber
dann seid ihr doch keine Beratungsstelle.
Genau, wenn ein Verein offen sagt, bei uns ist es nicht ergebnisoffen, ihr kriegt diesen Schein nicht, wenn ihr sagt Abtreibung.
Es ist de facto keine Beratung.
Ja, finde ich vollkommen hanebüchen, ehrlich gesagt. Also das ist offiziell anerkannt und so. Also die sind zwar, wie gesagt, besser davor als dieser andere Verein da, weil die Leute nicht betrügen und so, aber ich denke so, diese Beratung muss ergebnisoffen sein, sonst ist es keine Beratung, die diesem Bild entspricht. Aber da kommt vielleicht das durch, was in diesem Paragraphen auch so formuliert wird, dass es darauf hinwirken soll. Ich meine, das Ding ist, können wir gleich mal nachgucken, Mitte der 70er, glaube ich, gekommen. Wahrscheinlich war das Einzige, wie das da durchzudrücken war, dass es mit der Richtung irgendwie so reingegeben wird, nicht?
Mhm.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist total absurd. Fand ich
vollkommen hanebüchen, genau. So, Argumente?
Ja, Argumente. Also, das Argument, dass, also es gibt von Abtreibungsgegnern, gibt es, und Gegnerinnen gibt es, finde ich, ohne Ende Argumente, die sich total gut entkräften lassen. Die können wir ja einfach mal nennen. Oder nein, fangen wir mal an. Also, dass das größte Argument der Pro-Choice-Menschen ist, dass das Recht auf Selbstbestimmung, dass Frauen selber über sich, ihr Leben, ihren Körper entscheiden sollen. Dann gibt es, wie gesagt, AbtreibungsgegnerInnen und da gibt es eben einige Argumente, die, finde ich, da muss man gar nicht lange drüber reden. Eins zum Beispiel ist psychische Belastung, die Frauen danach haben, wenn sie abgetrieben haben. Da habe ich Zahlen zu Metastudien gelesen, die sagen, dass es da eigentlich keine signifikanten Auffälligkeiten gibt, dass man da immer gucken muss, wie ging es den Frauen vorher, hatten die auch schon vorher Belastung? Und dass ein ganz großer Faktor, der für psychische Belastung sorgt, halt einfach die Stigmatisierung ist. Und damit sich alleingelassen fühlen und dafür ein Schamgefühl aufgedrückt zu bekommen. Und dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also das ist was, da kann man, finde ich, einfach nur sagen, ja, nicht so gutes Argument.
Ja, genau. Das ist, aber ja, das, ich finde, das ist also echt die zweite Linie von den Leuten. Es wird irgendwas sagen, es ist ja auch gut für die Frauen. Es wird und alles andere dreht sich um das Kind in Anführungszeichen.
Ja, genau. Ich wollte sozusagen auf das, also das Größte ist natürlich einfach der Schutz eines Lebens, eines ungeborenen Lebens. Das ist natürlich das Hauptargument. Ich habe jetzt mit anderen Sachen angefangen, weil ich da finde, da kann man sich länger dran aufhalten, weil das gar nicht so einfach ist. Aber es gibt eben andere Sachen. Also zum Beispiel wird gesagt, dass es dann einfach weniger Abtreibungen gibt und dass das doch für alle gut ist. Das ist natürlich auch wieder, das ist nicht einfach so ein Argument, sondern das beruht ja auch darauf, dass man Leben an sich schützen will. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich jetzt auch nochmal überall bestärkt gelesen habe, wir leben in einer Gesellschaft, in der es Sex gibt, in der Sex gehabt wird, der nicht nur der Fortpflanzung dient. Und Menschen werden...
Nicht nur, genau.
Ja, genau. Aber ja, genau. Und das ist auch, finde ich, was das ist auch völlig in Ordnung. Und es wird immer zu ungewollten Schwangerschaften kommen.
Ja, genau. Nein, ich habe gelacht, weil also wie viel Sex wird gehabt zur Fortpflanzung?
Ja, okay, kaum.
Zum Spaß.
Ja, also, ja, also hierzulande vor allem. Ja, ja, das stimmt. Ja, also es wird durch Sex immer zu ungewollten Schwangerschaften kommen und es wird immer Abtreibungen geben. Und wenn man sich die Vergangenheit anguckt, in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Gesellschaften, verschiedensten Zeitaltern, dann gab es immer Abtreibungen und da, wo sie illegalisiert waren, gab es die meisten Geistenrisiken für Frauen.
Genau, und gefährlicher.
Ja, es ist einfach viel, viel, viel gefährlicher. Und das Haupt sozusagen auch ein Hauptargument der Pro-Choice-Seite ist, also sie werden stattfinden und dann sollten sie doch legalisiert stattfinden, damit die nicht auch noch dabei draufgehen, die Leute, die das allein schon ertragen müssen, diesen Abbruch vorzunehmen, dann sollte man doch ihr Leben vor allem dabei schützen. Und es ist wirklich, also wenn man sich so ein bisschen da reinliest, irgendwie, es ist schrecklich. Also in Ländern, in die, also jetzt gerade, nicht nur irgendwie im Mittelalter, sondern jetzt gerade in Ländern, also es ist ja auch wirklich, das ist ein großes Thema mit dem Rechtsruck in Europa und generell auf der Welt, also in Ländern wie Polen oder so, es ist furchtbar. Die Frauen müssen dafür ins Ausland, die es nicht leisten können, die gehen teilweise zu Leuten, die dafür keine Ausbildung haben, die versuchen es selber, schlucken irgendwas Schreckliches, schlagen sich auf den Bauch, führen irgendwas in ihre Vagina ein. Also es ist wirklich Horror und da denke ich mir echt so, ja, das sollte doch niemand erleben müssen.
Mhm, ja. Ja, also ich meine, der Grundkonflikt ist halt einfach da. Selbstbestimmungsrecht der Frau gegen Leben. So, dann ist die Frage, wann fängt denn das Leben an? So, und da hat jetzt der deutsche Gesetzgeber gesagt, ja, nach 12 Wochen oder auch nach 22 im Extremfall. Weil, also fangen wir mal ganz hinten an, wenn das Kind geboren ist, wird man sagen müssen, okay, jetzt ist es da.
Ja, genau, jetzt, da wäre ich auch nicht dafür. Das darf man dann ja, das ist schon interessant, da würde ich dann auch sagen, so, das darf man jetzt nicht töten. So, warum ist das so ein Unterschied für mich?
Genau. Ja. So, und deswegen, also das ist auch jetzt nur juristisch ganz klar, also nach der Geburt oder mit dem Einsetzen der Geburtswehen greifen die normalen, Anführungszeichen, Mordparagraphen, also 211 und 212, also Mord und Totschlag, davor halt nicht. So, und aber natürlich, wir sind jetzt keine Mediziner, aber eine Woche vorher wird das Kind irgendwie Empfindungen haben. So, und das ist das Ding. So, und dann redet man eher über sowas. Sondern das ist natürlich die Frage, ja, wo ist jetzt der Unterschied? Wenn ich als Typ masturbiere und dann ein Spermium ins Taschentuch haue, dann ja, ist das vielleicht, man kann ja sagen, aber ist doch auch das Gleiche jetzt hier. Aber irgendwo muss man ja die Linie ziehen. So, und das ist halt dann mal die Frage. Das Ding ist ja, also ich finde, das ist zwar nicht einfach, aber es ist leicht runterzubrechen. Das ist die Konfliktlage. Selbstbestimmungsrecht gegen Leben, potenzielles Leben. Und ich finde, die Krux liegt eigentlich in den Argumenten, weil, was eben ja schon durchkam in dem Argument, was du gesagt hast von den Pro-Life-Leuten, allein schon diese Namensgebung, ist, dass gesagt wird, es ist ja auch schlecht für die Frau. Und es wird sich wirklich angemaßt, dass Leute, Frauen, diese Entscheidung halt leichtwillig treffen. Und das finde ich ist halt eine...
Es wird sich angemaßt, davon auszugehen, dass Frauen das tun.
Genau, ja.
Ja.
Die Pro-Lifer, Leute, die halt gegen Abtreibung sind, in dem Sinne, die ja tun so, als ob Frauen das leichtfertig machen würden. Und das ist halt einfach ultra ignorant und arrogant und alles Mögliche, weil das ja einfach faktisch nicht der Fall ist. Also wer würde so eine Entscheidung schon auf die leichte Schulter nehmen? Und gerade dadurch kommen ja solche, also eine ungewollte Schwangerschaft, wenn sie durchgezogen wird, die hat ja nachweisbar psychische Folgen für Mutter und Kind. So, und was jetzt auch immer wieder in meinem Twitter-Stream immer angeführt wird, was auch absolut stimmt, die Versorgung, die finanzielle wie auch sonstige Versorgung von Alleinerziehenden wird halt überhaupt nicht gepusht von den Leuten.
Absolut.
Und da sieht man so die Doppelzüngigkeit. Irgendwie, ja. Leute, worum geht's euch jetzt eigentlich? Irgendwie geht's euch doch nur darum, dieses eine Bild zu stärken irgendwie und in dem Sinne da die Freiheit von Frauen zu beschneiden. Also das ist echt, finde ich, eigentlich ein bisschen entlarvend, die Argumentation.
Es gibt noch so ein ähnliches Argument, und zwar, dass die Mutter das ja nicht einfach entscheiden kann ohne den Vater. Und da kommt auch so eine Doppelmoral durch, denn wer kümmert sich denn meistens um die Kinder? Also ein verschwindend verschwindend geringer Teil der Alleinerziehenden ist männlich. Es sind vor allem Frauen. Und Frauen haben auch, dadurch, dass sie Kinder haben, ohne Ende Nachteile in ihrem Beruf. Dann arbeiten sie weniger, dann zahlen sie weniger ein, dann haben sie Armut im Alter. Also das ist halt auch was, ne? Also Leute, die sagen, hier die armen Väter, ja, alleinerziehend sind die Mütter und Unterhalt gibt es so oft einfach gar nicht. Und das ist natürlich auch einfach ein zu kurz gegriffenes Argument. Natürlich verstehe ich das in Bezug auf einen Einzelfall. Also du hast jetzt eben gerade, wir sind gerade sehr schnell zu diesem Punkt eben gekommen. Das größte Argument dieser selbsternannten Lebensschützer ist eben das ungeborene Leben und die Diskussion darüber, wann findet das jetzt statt. Das ist halt echt interessant, wenn man da einsteigt. Ich weiß es auch nicht so richtig. Also jetzt gerade merke ich auch, wir vermischen so ein bisschen Sachen. Ich bringe gerade noch das eine zu Ende. Natürlich kann ich das verstehen, dass wenn jetzt, wenn eine Frau schwanger wird von ihrem Partner und sie möchte das Kind nicht, der Partner würde aber gerne das Kind haben, dass das scheiße ist. Aber da zählt eben, finde ich, mehr das Anliegen der Frau, weil sie es ist, die dieses Kind austragen und gebären muss.
Ich wollte sagen, genau, sie muss es auch noch machen mit ihrem Körper irgendwie.
Ja, also,
das
genau.
Ist ja, was ist das scheiße? Ja, also natürlich ist das immer nicht leicht und sowas, nur in so einer Beziehung, also keine Ahnung, vielleicht verrate ich jetzt zu viel, aber wer als Mann in so einer dann heterosexuellen Beziehung da nicht der Frau das war rechtlich überletzt irgendwie und sagt, ich unterstütze dich, egal wie es aussieht. Und ich würde mir das aber wünschen, da kann man ja ehrlich sein, das reihe ich nicht. Also,
ja, das finde ich auch das Letzte. Ich meine nur sozusagen, also es geht ja nicht darum zu sagen, der Partner hat da keine Gefühle zu haben. Ne? Nein, das finde ich schon, also das muss man einmal sehen. So, das ist natürlich, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre jetzt der Mann und ich hätte jetzt ein Kind gezeugt mit einer Frau und ich würde dieses Kind gerne in meinem Leben haben, das ist bestimmt nicht so toll. Aber wie gesagt, man muss das abwägen. Was bedeutet das für die Frau? So, also er muss es, also wenn ich jetzt der Mann bin, ich muss es ja nicht bekommen und gebären, was auch eine große Sache ist und auch mit Risiken verbunden ist. Und wie gesagt, was wir gerade schon gesagt haben, statistisch gesehen kümmert sich nicht der Mann darum, weder vor Ort noch finanziell. So, und jetzt nochmal zu diesem Leben, diesem Ungeborenen. Also irgendwie, das war, glaube ich, so der Ansatzpunkt in mir drin, da mal drüber reden zu wollen vor so ein paar Jahren. Das habe ich erst gar nicht so, das habe ich überhaupt nicht ausgesprochen irgendwo, weil das natürlich was ist, wofür man sich schämt. Dass ich an irgendeinem Punkt dachte, ja, irgendwie bleibt dieser Satz so, das ist Mord, der bleibt irgendwie an mir hängen, so, der bleibt an mir kleben, so. Dass ich kann mich da nicht gegen wehren, irgendwie bleibt das an mir dran. So, warum ist das eigentlich kein Mord? Und ja, es ist ein Mord, ist es an einem vollständigen Leben, an einer vollständigen Person. Dann ist also das, was im Mutterleib ist, bis zu einem bestimmten Punkt noch keine Person. Und es gibt ja wirklich total viele verschiedene Definitionen, ab wann und wenn das Herz das macht und wenn so und so viele Zellen da sind und so. Und ist echt schon, also dann kommt man auch echt wieder darauf, also wir leben alle so vor uns hin in dieser Welt und die funktioniert irgendwie so ganz gut, also jetzt nicht, ich meine im Sinne gesellschaftlich, sondern einfach, die ist so fortgeschritten, aber neue Menschen entstehen immer noch halt einfach durch diese biologische Fortpflanzung, die einfach total abgefahren ist. Und ich habe mich gefragt, was wäre denn, wenn ich Eier legen würde? Also wenn ich jetzt ein Ei irgendwo hinlegen würde und da würde dann ein neuer Mensch rauskommen, dann wäre das ja nicht mehr in meinem Körper.
Ja.
Wäre dann das Argument der körperlichen Selbstbestimmung angekratzt?
Der körperlichen sicherlich irgendwie mehr, ne? Aber es geht ja trotzdem um die Lebensgestaltung.
Genau, ich habe dann nämlich auch nochmal, also ich fand das ein interessantes Gedankenexperiment, dachte ja, das wäre dann, sähe dann so ein bisschen anders aus, aber ich habe auch nochmal das Argument von einer Frau, die sich, also ich fand es schwierig, ordentliche Argumente gegen Abtreibung zu finden. Also Leute, die sich da irgendwie normal mit auseinandersetzen, die einen nicht irgendwie missionieren wollen oder so. Also ich fand das ganz schwierig, wenn ich das so gegoogelt habe und dachte, es gibt doch bestimmt auch vernünftige Leute, die jetzt so ihren Standpunkt darlegen, wo ich dann sagen kann, ja, dem widerspreche ich dann. Aber es gab eigentlich nur Idioten und Idiotinnen. Also eine Frau, die so ein bisschen einfach ja normaler und ruhiger darüber geschrieben hat und ihre Haltung dazu dargelegt hat, warum sie nicht so richtig dafür ist, dass Abtreibung gemacht werden dürfen, wo ich ihr halt eben widerspreche. Aber die hat das Argument gebracht, eine ungewollte Schwangerschaft heißt ja nicht unbedingt eine ungewollte Mutterschaft. Aber da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht so ganz. Also natürlich kannst du immer noch das Kind gebären und dann zum Beispiel zur Adoption freigeben. Aber wenn ich mir das jetzt für mich vorstelle, also ich einfach persönlich, ich wäre gezwungen, dieses Kind zu bekommen und es dann zu haben. Ich glaube, das wäre so furchtbar, das wäre so schrecklich, dieses Baby dann zu haben. Und das geht ja auch nicht super schnell. Und das muss ja irgendwie auch gestillt werden. Und also irgendwie gezwungen zu werden. Also irgendwie, ich will es nicht stillen, weil ich will es gar nicht haben. Aber dann kriegt es irgendwas anderes. Und das ist gar nicht das, was ihm gut tut. Also weiß nicht, irgendwelche Ersatzmilch oder sowas. So, und das, also allein mir das vorzustellen, irgendwie so, ich bin im Krankenhaus oder zu Hause irgendwie und ich habe dieses Kind und ich muss darauf warten, dass es irgendwer anders nimmt. So, stelle ich mir total schlimm vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann es aus schlechtem Gewissen nicht mache, aber das ist ja keine gute Ausgangssituation, um einen Menschen großzuziehen, aus schlechtem Gewissen.
Nee.
Ja, und ich finde das, was du eben gesagt hast, auch wirklich nochmal sehr, sehr wichtig. Wenn man schon über psychische Effekte redet, dann muss uns doch klar sein, das wissen wir ja mittlerweile, dass es ganz große Prägungen gibt ab einem bestimmten Punkt. Also wie scheiße kann das sein für ein Kind, die ganze Zeit ungewollt zu sein? Also während es da ist, das glaube ich nicht, dass das gut ist.
Ja, würde ich auch sagen, dass sich das ziemlich stark einfach ergibt.
Und das zudem, dass Frauen so, dass da so eine Leichtfertigkeit zu unterstellen, das finde ich auch nochmal ein großes Ding. Und das lässt sich, würde ich sagen, das lässt sich alles halt in den großen Komplex Sexismus und Patriarchat einordnen. Denn ich merke tatsächlich, auch da will ich ehrlich sein, Ich merke auch so ein bisschen, dass das auch bei mir hängen bleibt. So diese Vorstellung, wenn so gesagt wird, ja, und junge Frau, also nicht bei Abtreibung jetzt, sondern bei Pille danach, habe ich das bei mir gemerkt, dass ich so, weil ich das halt nur so kenne, dass es auf Rezept gibt, also ich habe auch schon zweimal die Pille danach genommen, dass es ja Forderungen danach gibt, dass es sie einfach so in Apotheken gibt. Und bei mir ist dann auch hängen geblieben das Argument von GegnerInnen, so, ja, dann wird das so ein Verhütungsmittel. Und das habe ich erstmal so, da konnte ich innerlich erstmal nicht so richtig viel gegen sagen und habe gedacht so, ja, vielleicht ist das ja auch so. Und dann beschäftigt man sich ein bisschen mehr damit und kriegt zum Beispiel raus, ah ja, in ganz vielen Ländern gibt es das einfach so frei verfügbar und das führt nicht dazu. Und dann, und das habe ich jetzt auch so im Zuge der Beschäftigung mit diesem Thema nochmal so gemerkt, in einer nicht-sexistischen Welt, im Nicht-Patriarchat, sähe das vielleicht anders aus, wenn jemand dieses Argument bringen würde. Aber ich finde, wir müssen uns mal kurz, also in dieser Diskussion, ob da jetzt Frauen eben eine Entscheidung treffen dürfen oder nicht, daran erinnern, dass wir in einer von patriarchalen Strukturen geprägten Gesellschaft leben. Und es müsste eigentlich total klingeln bei einem. Also das habe ich dann gestern, auch als ich mich vorbereitet habe, nochmal so gedacht. So, an irgendeinem Punkt will irgendwer Frauen die Entscheidung nicht lassen. Also es gibt gerade mal irgendwie 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und das wird zusammenhängen. Das ist davon geprägt. Das ist nicht so, das ist einfach anzunehmen, dass in den Strukturen, in denen wir leben, dass wenn Leute sagen, ja, aber kann da jemand vernünftig die Entscheidung treffen, das ist was damit zu tun hat, dass es Frauen sind, die vernünftig eine Entscheidung treffen sollen.
Ja, sicherlich. Also man kann das, ja, ich weiß nicht, ob mit den Leuten, die das meinen, beikommt, weil per Definition halt nur jetzt Frauen die Pille danach irgendwie benutzen können. Das Ding ist, ja, also ich meine, es gibt ja das Ding von Jens Spahn, dass er gesagt hat, das sind keine Smarties und dann wurde halt, das war genau dieses Ding, es wird vorgehalten, ja, dann wird es leichtfertig gemacht und so. Und ich meine, ja, das ist halt eine ziemliche, warum wird nicht gesagt, wir müssen erstmal gucken, ob das sich das positiv dahin so entwickelt, ob das dann zu leichtfertig gemacht wird, sondern es wird einfach gesagt, Leute, wenn wir das rezeptfrei machen, dann könnten wir mit dieser Freiheit gar nicht umgehen. Das ist ja das gleiche wie, das ist ja die gleiche Argumentation wie mit der Pille als die neue Wahrheit. Dieses, ja, jetzt sind Frauen hier selbstbestimmt, das geht ja gar nicht, jetzt geht ja alles den Bach runter. Niemand setzt sich immer freiwillig aus, irgendwie seinem Körper irgendwie so das zu unterziehen, das ist ja alles ein ziemlicher Hammer und so.
Also, ja, das ist löst bei mir dann einfach auch sehr viel Wut aus, dass irgendwie, also ich weiß nicht, in Spanien müssen wir gar nicht anfangen, ne? Aber dass irgendwelche Männer da halt irgendwie meine Meinung zu haben. Ja, aber ich finde es interessant, manchmal. Also wenn man vergisst, also wenn wir in einer ganz normalen, also einer nicht diskriminierenden Gesellschaft leben, dann könnten Leute ja irgendwie sowas einfach so sagen und meinen. Ich weiß nicht, ob ich gerade meinen Punkt richtig rüberbringe, aber dann fällt einem wieder ein, so, ach nein, ich lebe ja im Sexismus und Frauen werden überall gegängelt und das wird damit zusammenhängen. Das ist nicht einfach so, das sind nicht einfach Leute, die da einfach mal eine angebrachte Sorge äußern, dass damit unverantwortlich umgegangen werden könnte.
Ich glaube, das Gedankenexperiment funktioniert nicht, weil wir alle in dieser Gesellschaft groß geworden sind.
Ja, deswegen verfangen diese Sachen wahrscheinlich auch bei mir, weil ich auch ja hier aufgewachsen bin.
Ja, ist Status quo und woher kommen wir überhaupt? Von woher kommt diese Idee überhaupt? Weil es gibt ja Länder, wo das Rezept frei ist und es ist nicht so, dass es da irgendwie gesellschaftlich große Verwerfungen gibt.
Einmal noch kurz zu dem Thema, wo wir gerade waren. Ich habe nochmal gelesen, es gab deutlich später, anschließend an diese Aktion Wir haben abgetrieben, diesem Sterncover, auf dem Frauen abgebildet waren, gab es ernsthaft nochmal eine Aktion im Zeitmagazin, dass ich mich auch schon mal aufgeregt habe, wo dann so Bilder von Männern waren, wo dann drauf stand, wir auch. Und das waren dann nämlich eben die PartnerInnen teilweise von Frauen. Was ja einfach die größte Anmaßung ist. So.
Wie, aber mit der Gegenargumentation, oder?
Ja, die dann gesagt haben, dass das halt, weil wir eben das davon hatten, ne, dass das halt vielleicht, keine Ahnung, dass manche einfach gerne auch das Kind bekommen hätten und so, ne? Ja. Also wegen bekommen, so. Ihr bekommt es ja nicht. Nein, ihr habt nicht abgetrieben.
Ja, im Zeitmagazin, das war, die haben sich beschwert darüber, oder das war nicht unterstützend und hier, wir stehen hinter unserer Partnerin.
Es war jetzt nicht nur Beschwerde, aber sozusagen, ja, man muss die Position der Männer ja auch mal hören. Aber das halt eben mit dieser Überschrift, wir auch, so, ja, ihr habt, ja, Schätzchen, ihr habt nicht abgetrieben.
Ach ja, die Zeit.
Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum Paragraph 219.
Ja.
Also es geht um sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche.
Ja, also ich kann nur jedem raten, mal den Paragraphen selbst zu lesen, weil Werbung ist nicht, so wird er jetzt in der Kurzform genannt irgendwie, das ist natürlich, taucht das Wort Werbung da nicht auf. Also doch, tut es aber. Es umfasst nicht alles. Okay, es steht auch in der Überschrift. Okay, ich bin nicht ganz wach.
219a. Wir haben 219.
Genau. Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft.
Ja, so. Genau.
Und Absatz 1. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittelgegenstände oder Verfahren anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So.
Finde ich schon mal total scheiße. Ich finde auch, dass da einfach total viel vermischt wird. Wer das tut oder in grob anstößiger Weise. Es werden schon häufig Sachen vermischt. Also was denn jetzt, wenn Leute überhaupt einfach nur...
Wegen seines Vermögensvorteils oder in grob anstößiger Weise.
Was ist sein Vermögensvorteil?
Geld.
Was bedeutet das?
Naja, wenn du es entweder für deinen eigenen Vorteil machst, damit du Geld findest, als Arzt meinetwegen, oder wenn du es in grob anstößiger Weise machst, als sonstiger Unbeteiligter zum Beispiel. Das sind zwei Varianten im Tatbestand.
Okay,
aber es sind jetzt technische Sachen, auf die wir auch gar nicht eingehen müssen vielleicht. Das Ding ist halt, also... anbietet, also die Überschrift ist halt Werbung, das ist glaube ich die eigentliche Verwirrung, die Überschrift ist Werbung und dann steht da, solche Dienste anbietet, ankündigt,
genau,
und so weiter.
Genau, da kommt ja aber anpreist, genau, das ist genau, das Einzige. Ja. Also
Es wird gleichgesetzt.
Genau, es wird gleichgesetzt. Ja. Hier wird irgendwie anbietet, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt. Anpreisen ist doch wohl was völlig anderes.
Ja, also man könnte das halt schon, könnte es eigentlich auch viel länger auslegen. Also die eine Ärztin, Hene, Christina wurde ja deswegen schon verurteilt und ist jetzt in der x-ten Instanz oder geht jetzt schon vor das BFFG deswegen.
Okay, wir müssen das einmal nochmal erklären, also falls Leute das nicht mitbekommen haben. Also es gibt hier gerade aktuell diese Diskussion, diesen Paragraphen ist neu auferlegt, weil es irgendwelche Leute gibt, die Ärzte und Ärztinnen, die auf ihren Websites zum Beispiel oder in Infomaterial, was es in ihrer Praxis gibt, darauf hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, verklagen.
Nein, nicht verklagen, Anzeige erstatten, wo dann die Staatsanwaltschaft aktiv wird.
Anzeige erstatten, gut.
Weil das Strafrecht, ja, das macht
genau,
die Staatsanwaltschaft. Genau, ja. Und dann dann hat die Staatsanwaltschaft halt keine andere Wahl, weil das halt nun mal Gesetz ist, zu sagen, naja, dann machen wir das mal. So. Also sie können es irgendwie auch einstellen, keine Ahnung. Das ist ein bisschen ein Problem. Also man kann jetzt hier aber nicht die Staatsanwaltschaft zum Sündenbock machen, weil die müssen sich ja an Gesetze halten, wie auch die Richter, die das verurteilen.
Ja, das Problem liegt in diesen blinden Paragraphen.
Genau. So, und Der Punkt ist ja, ohne diese Leute, die Leute anzeigen...
Wäre die Diskussion jetzt gar nicht in Gang gekommen?
Ja, Diskussion, ja, genau, deswegen ist es vielleicht hintenrum eigentlich gut, aber also sagen wir mal so, ich finde, daran sieht man jetzt kurz mal auf die Rechtsordnung geguckt, was das Problem ist mit solchen schlafenden Paragraphen, die man einfach nicht mehr umsetzt, weil dann schläft da irgendwie sowas und dann zeigt irgendjemand an wegen irgendwas und dann hat der Staat auf einmal eigentlich das Mittel. Das ist ja, dann, das öffnet halt Willkür Tür und Tor irgendwie. Es erinnert mich immer daran, in einigen Ländern ist ja Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten, aber eigentlich hält sich niemand dran und es wird immer nur benutzt, um irgendwie Obdachlose irgendwo wegzuholen.
Ja, ja. Okay.
Und das ist halt so, ja, Leute, das darf in einem Rechtsstaat eigentlich nicht passieren, weil du hast dann auf einmal, das öffnet, wie gesagt, Willkür Tür und Tor, weil du eine Norm hast, gegen die eigentlich jeder verstößt, die du einfach immer die daran nehmen kannst, wenn du irgendwas anderes willst. So. Und das ist hier halt, naja, es ist ja irgendwie ein gesellschaftlicher Wandel, weil sonst die Leute ja immer empört gewesen wären, wenn auf der Website steht, ich biete übrigens Schwangerschaftsabbrüche an. Ja, und außerdem, man kann sich ja sagen, also einmal kann man sagen, was du meintest, anbieten. Im Prinzip ist ja eine Information, ich mache das.
Ja.
Man könnte auch sagen, das ist noch ein Schritt vorm Anbieten. Das ist nämlich nur der Hinweis, dass man da hinkommen kann und dann wird es einmal angeboten. Gut, es wird offensichtlich wird so ausgelegt, dass das schon das Anbieten ist. Allerdings.
Es ist nicht das gleiche wie Anpreisen, das wolltest du, glaube ich, gerade sagen.
Ja, genau.
Ja, genau.
So, und also man kann auf zwei Weisen argumentieren. Einmal wird ja gesagt, was ja auch vollkommen vernünftig ist, Leute, es wird ja wohl niemand sagen, jetzt hier zwei, wenn wir das streichen, wird doch wohl niemand sagen, jetzt hier zwei Abtreibungen zum Preis von einer. Jetzt hier 10er-Karte, kannst du kaufen.
Ja.
So.
Ganz genau.
Auf der einen Seite ist das wahrscheinlich so. Auf der anderen Seite, es gibt ja die Kammern, wo Ärzte auch Mitglied sein müssen, Ärztekammer und so. Und es gibt bei den Rechtsanwälten gibt es was Ähnliches, Deutsche Rechtsanwaltskammer. Und es gibt nämlich ähnliche, das ist nicht ähnliche, aber es gibt Vorschriften zur Werbung. Ich darf als Anwalt auch nicht sagen irgendwie, ich jetzt in der S-Bahn hier, ich verteidige sie auf jeden Fall. Das darf man alles nicht machen. Man kann irgendwie ein bisschen Werbegeschenke verteilen, das war's irgendwie. So. Und wenn das Risiko da ist oder es irgendwie jemanden gäbe, der sagt, jetzt hier Schwangerschaftsabbruch besonders günstig bei mir, dann kann da immer noch die Kammer einschreiben, sagen. Also das ist halt wovor haben die Leute Angst, die für die Erhaltung dieses Paragraphen sind?
Es gibt überhaupt keine Problemlage. Es ist ein reines Politikum und das macht mich wirklich echt wahnsinnig.
Ja, genau, wo ja aber auch kein Fortschritt in Sicht ist, weil die Große Koalition sich ja nicht auf eine Streichung einigen konnte.
Ja, und vor allem die SPD eingeknickt ist. Und das ist einfach wirklich, das ist wirklich, finde ich, unerträglich, was da gerade passiert.
Ja.
Ich habe ja in der vorletzten Folge zu Medien der Woche habe ich erzählt, dass ich mir was zum Bundesparteitag der CDU reingezogen habe. Das war erschütternd, weil ich bisher gedacht habe, gut, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die sich nicht damit beschäftigen, denken vielleicht, es gibt Werbung. Aber was da passiert ist, dass alle drei KandidatInnen um den Vorsitz gefragt wurden, eben was sie für sogenannten Lebensschutz tun wollen. Und zwei von ihnen haben sich dann, also Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, haben sich auf den Abbruch der Schwangerschaft bezogen. Und die haben beide einfach ernsthaft gesagt, Informationen ja, Werbung nein. Und da ist mir echt, also da wusste ich gar nicht mehr, was ich irgendwie tun soll, weil das ist entweder, ist das ein Level an Uninformiertheit, was wirklich krass ist, oder ist es unfassbar manipulativ und fahrlässig, das zu sagen. Denn, wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, wo findet denn bitte Werbung in dem Sinne, wie wir es verstehen, für Schwangerschaftsabbrüche klar und was statt? Und was soll denn der Unterschied sein? Informationen, ja, wo denn? Auf der Seite des Bundesfamilienministeriums oder was? Warum ist das dann keine Werbung? Und wenn ich hier in der Stadt bin, also warum soll man es mir nochmal schwerer machen? Warum kann ich nicht einfach Schwangerschaftsabbruch Hamburg googeln und dann kann ich gucken, wo jemand in meiner Nähe ist, dem ich irgendwie vertraue, der das irgendwie machen könnte?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also es wird jetzt argumentiert, also die Lösung, also sie ist, ja, was soll ich sagen, sie ist tolerabel. Also die Lösung, an Anführungszeichen, ist ja jetzt, dass es Listen gibt, ja, wie du meintest, die gibt es dann irgendwo, ob bei einem Bundesministerium oder irgendwelchen Landesbehörden oder so. Das Ding ist halt so, warum?
Warum
sollst du nicht bei deinem Frauenarzt auf der Seite
gucken
können?
Das ist das, was ich gerade gesagt habe,
ja,
genau.
Genau, sorry, denn das meinen dann auch Lebensschutz, an Anführungszeichen, ja, die machen, es ist ja, weil die das für den eigenen Profit machen. Es ist halt so, ja. Ich meine, erstmal das ganze Gesundheitssystem, das ist überhaupt gar keine freie Marktwirtschaft in dem Sinne irgendwie. Du, es ist eh alles, also du hast deinen Sitz, du kannst ja nicht sagen, ja, ich reise jetzt quer durch Deutschland und mache links und rechts Schwangerschaftsabbrüche irgendwie, weil ich jetzt hier
dass auch das Gesundheitssystem im Kapitalismus stattfindet, ist ja auch klar.
Ja klar, aber es ist ja nicht so, dass du shoppst ja auch nicht herum, du bist ja bei deinem Zahnarzt.
Ja.
Natürlich guckst du vielleicht mal, mein Gott, das ist ja viel günstiger. Irgendwie kannst du sowas schon mal machen, aber wenn du irgendwie einen Schnupfen hast, dann gehst du doch nicht irgendwo anders hin, weil es ist halt eh die Kasse und so. Also es sind, gut, und selbst wenn eigene Sachen kosten ja Geld, aber es ist halt so verzerrt irgendwie. Also es ist so ein hohles Argument, wenn gesagt wird, die machen das ja zum eigenen Profit und deswegen machen sie das. Also wenn Ärzte die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, ja, dass, also wenn das irgendwie Umsatzwachstum mit sich bringt, dann ist das, weil das halt nicht besonders viele gibt, die Schwangerschaftsabbrüche machen in einigen Gegenden von Deutschland. Das ist ein ganz anderes Problem.
Es ist halt, ich habe auch noch einen anderen CDU-Politiker gehört, der war jetzt nicht auf so einer hohen Ebene, wie die beiden, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber der hat also völlig, wo man sich denkt, so informierst du dich nicht oder willst du es einfach nicht? Der nämlich auch gesagt hat, ja, aber die Pharmafirmen, die könnten ja irgendwie sagen, diese Pille wirkt besser oder so, ne? Und das ist ja auch was, man denkt so, da greifen ganz andere Regeln. Das ist ein ganz anderes Thema, dass man nicht irgendwie, dass es keine manipulative Werbung für Medikamente geben darf, wo drauf steht, jetzt die Superpille, Abtreibung ohne Nebenwirkung. So, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das wird von ganz anderen Richtungen gegängelt, dass es solche Art von Werbung nicht geben darf. Es hängt ja alles zusammen. Es gibt zu wenig Forschung in Bezug auf Medikamente für Frauen.
Ja, und aber auf der anderen Seite wird halt also mit überhöhten oder falschen oder irgendwie fehlgeleiteten Moralvorstellungen oder mit Moral argumentiert, die halt irgendwie ja neben der Realität sind, nicht? Aber wo man dann halt echt, ja, jetzt gleich auf Klischees zurück, irgendwie womit halt man als CSU-Politiker oder CDU-Politiker halt gut ankommt bei seinen Wählern. Das ist halt einfach so. Muss man einfach sehen, weil ich meine, es ist ja der Split. Gut, jetzt ist die SPD auch da hinübergefallen, aber der Split in der Parteienlandschaft, wie das da aussieht, kommt ja nicht von ungefähr.
Eine letzte Sache noch, die mir eben noch eingefallen ist. Es ist ja auch nicht so, als würden, also gerade die Leute, die sich so vehement gegen Abtreibung engagieren, sind auch die Leute, die nicht dafür sind, dass es weitreichende Aufklärungen über Sexualität gibt. Und das hängt ja auch zusammen. Also je mehr du weißt über deinen Körper, darüber, was für eine Art Sex du haben willst und was nicht, desto besser kannst du dich darum kümmern, dass du nicht ungewollt schwanger wirst. Und je mehr du mit Leuten nicht darüber redest, wie ihr Körper funktioniert und was du wollen könntest und was nicht, desto mehr ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Leute ungewollt schwanger werden. Und das müsste ja auch einhergehen. Also die Leute, die Abtreibungen fallen, sollen erstmal dafür sorgen, dass es mehr Aufklärung an Schulen gibt.
Aber das erste Weg ist immer noch gar kein Sex.
Ja. Das ist Tims Geheimtrick, ja, nee. Um nicht schwanger zu werden.
Wir haben diese Zustände hier ja nicht, ne? Aber ich habe, also es gibt in den USA Gebiete, da ist es halt so konservativ, dass da wirklich Abstinence-only Sex-Education gemacht wird. Und da verschwinden halt halbe Jahrgänge irgendwann von Frauen, weil die alle schwanger sind. Und das ist halt, wie gesagt, hier ist es nicht so krass, aber da geht das ja hin, du hast schon ganz recht. Also es kommt aus so einer Richtung und der wenig Aufklärung, möglichst wenig über Sex reden, aber gegen Abtreibung sein, aber dann auch nicht für die gute Versorgung von Alleinerziehenden sein. Das geht doch alles nicht zusammen und da kommt halt, was wir schon hatten, dieses moralistische Ding halt mega durch irgendwie. Und das verfängt argumentativ nicht so gut, finde ich.
Finde ich auch.
Okay.
Okay, cool. Finde ich cool, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Mhm. Ja, das ist unsere vorletzte Folge gewesen. Jetzt. Puh. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch eine super Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum letzten Mal.
Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.